auch wenn außen vor dem Bürogebäude ein Schild den normalen Menschen, der eventuell daran vorbeifuhr oder mit dem Hund daran vorbeispazierte, weismachen wollte, dass sie eine einfache Firma für private Sicherheit waren, so war die Realität eine andere. Zwar nahmen sie auch normale Sicherheitsaufträge an, jedoch waren die meisten Aufträge weit delikaterer Natur. Militärunterstützung, Spionage, speziell Betriebsspionage, Auftragsmorde, Erpressungen, so wie ungewöhnlichere Jobs wie Exorzismen und das Vertreiben von anderen paranormalen Kreaturen, oft von belebten Orten. Was diese Einsätze meist gemeinsam hatten, war, dass sie mit allerhand Gesundheitsrisiken einhergingen. Von der üblichen Gefahr, einem Unfall zum Opfer zu fallen, einmal abgesehen, sah man sich relativ regelmäßig als Ziel von Waffen jedweder Art, von Magie und ab und auch von Monstern, die entweder territorial waren oder Menschenfleisch für besonders schmackhaft hielten. Kurzum, es hatte einen Grund, warum sie einen eigenen kleinen Krankenflügel hatten, warum mehrere Ärzte für sie arbeiteten und warum manche dieser Ärzte, sogenannte Medics, auf gefährlich eingestuften Einsätzen mitkamen. Auch wenn Michael sich nie sonderlich betroffen zeigte, so waren Tote oder eingeschränkte Angestellte mit finanziellen Ausfällen verbunden. Und daran hatte er sehr wohl Interesse. Entsprechend waren die Ärzte gut bezahlt. Viele von ihnen hatten, wie auch die einfachen Söldner, einen Militärhintergrund, wussten entsprechend mit einer Waffe umzugehen. Die medizinische Abteilung befand sich im Erdgeschoss des nordöstlichen Gebäudeflügels. Wenn man mit Hilfe der Mitarbeiterkarte die Sicherheitstür vor dem Gebäudeabschnitt passiert hatte, konnte man den Eindruck gewinnen, aus Versehen in ein Krankenhaus spaziert zu sein. Die Flure waren weiter als im Rest des Gebäudes, der Boden mit demselben PVC belegt, wie man es in den meisten Krankenhausfluren fand. Einzig die Schilder, die in Krankenhäusern die Räume und Abteilungen ausschilderten, fehlten. Dasselbe galt für eine Rezeption. Doch Parkett wusste, wohin sie wollte. Sie wandte sich, kurz nachdem sie die Abteilung betreten hatte, nach rechts und klopfte an der zweiten Tür. Ohne auf eine Antwort zu warten, betrat sie den Raum. Das Untersuchungszimmer, in dem man zu jeder Zeit meistens mindestens zwei Ärzte aufwand. In Krankenhausverordnungen hätte dieses Zimmer trotz oberflächlicher Ähnlichkeit nicht entsprochen. Es gab, wie in den Ambulanzen vieler Krankenhäuser, mehrere Liegen, um die herum Vorhänge gezogen werden konnten. Es gab auch die üblichen weißen Schränke, in denen das medizinische Equipment aufbewahrt wurde. Und zwei Schreibtische mit Computern. Alles übliche Einrichtungen. Doch war es in Krankenhäusern für gewöhnlich verboten, in den Behandlungsräumen zu essen oder zu trinken. Und hier fand sich eine Kaffeemaschine, mitten auf einem der unteren Schränke. Und Dr. Hess, eine der beiden Ärzte, aß in aller Ruhe einen Donut. Dr. Hess war eine schwarze Frau, die Parkett auf Anfang 40 schätzte. Das kurze, krause Haar der Ärztin war, ähnlich wie Parketts kurze Stoppeln, rot gefärbt. Ihr Gesicht war faltig und eine Narbe an ihrem Kiefer verriet, dass sie als Medik tätig gewesen war. Mittlerweile arbeitete sie jedoch ausschließlich vor Ort. Der andere Arzt arbeitete an einem der beiden Rechner. Das musste der neue sein, von dem Michael gesprochen hatte. Ihn schätzte sie um die 50. Sein Haar musste ins Dunkel gewesen sein, war jetzt jedoch von grau-weißen Stoppeln durchsetzt. Sein Gesicht war kantig, aber auch faltig. Er wirkte müde. Die meisten Ärzte, die hier anfingen, waren bereits am Ende ihrer Karriere angelangt. Dr. Hess hob den Kopf. Parkett, sie musterte sie. Was kann ich für dich tun? Von dem Streifschutz war erstmal nichts zu sehen. Aufgrund der Jahreszeit trug Parkett einen einfachen dünnen Pullover, der das Pflaster überdeckte. Sie war es gewöhnt, sich die Folgen von Verletzungen nicht anmerken zu lassen. Sie setzte ein distanziertes Lächeln auf. Mr. Forrester schickt mich wegen einer Verletzung vom letzten Einsatz, erklärte sie. Streifschuss. Dr. Hess nickte stumm und stand auf. Ich schaue mir das an. Mit dem Kopf deutet sie in Richtung der ersten Liege. Parkett kam der unausgesprochenen Aufforderung nach, ging zur Liege hinüber und wartete dort auf die Ärztin, zog sich bereits die Blume aus. Sie trug ein schwarzes Sport-BH darunter, entblößte sich daher nicht vollständig. Wie so oft blieb der Pullover beim Ausziehen an den Gurten ihrer Armprothese hängen. Doch Dr. Hess kannte sie gut genug, um ihr keine Hilfe anzubieten. Stattdessen wartete die Ärztin, bis der Pullover ausgezogen war und Parkett auf der Liege. Was ist genau passiert? Fragte Dr. Hess, während sie begann, das Pflaster, das an Parketts rechter Schulter anlag, abzuziehen. Es gab einen Hinterhalt, erklärte sie knapp. Jemand hat den Fluchtwagen gesprengt. Eine Tatsache, die ihr noch immer zu denken gab. Wer sollte es getan haben und warum? Vielleicht war es auch eine Granate gewesen, die sehr glücklich gelandet war. Oder ein Zauber. Ich musste zu Fuß fliehen. Die Verfolger haben auf mich geschossen. Daher der Streifschuss. Seid ihr irgendwelche Auffälligkeiten? Parkett deutete einen Kopfschütteln an. Die Ärztin schwieg und knipste die Lampe über der Liege an, um sich die Wunde unter dem Licht genauer anzusehen. Sieht nicht dramatisch aus, schloss sie nach einer knappen Untersuchung. Braucht keine Stiche. Ich werde die Wunde aber neu auswaschen. In Ordnung, Parkett nickte, während sie zu dem neuen Arzt hinübersah. Sein Blick ruhte auf ihr. Als er jedoch bemerkte, dass sie ihn fixierte, wandte er sich rasch ab. Wahrscheinlich hatte er die Gurte bemerkt und daher den Arm genauer in Augenschein genommen. Jetzt aber tippte er weiter, die Augen auf den Bildschirm des Rechners gerichtet. Irgendwelche anderen Wunden? Fragte Dr. Hess, während sie destilliertes Wasser, Jod, Salbe sowie Pflaster und Tupfer aus dem Schrank holte. Irgendwelche Probleme wegen der Explosion, klingelnden Ohren, Desorientierung? Es war nicht das erste Mal gewesen, dass Parkel zu nahe bei einer Explosion gestanden hatte. Es würde auch nicht das letzte sein. Sie kannte die Gefahren, die üblichen Symptome, wusste, worauf sie achten musste. Nein, nichts. Gut. Die Ärztin begann mit ihrer Arbeit. Dann werden sie sicher keine weiteren Probleme haben. Parkett nickte wieder stumm und wartete. Noch einmal blickte sie zu dem neuen Arzt hinüber. Sagte aber nicht. Sie fragte sich, ob er sie auf die Prothese ansprechen würde, wie es zu viele taten. Für den Moment aber schwieg er. Während sie darauf wartete, dass Dr. Hess ihre Arbeit beendete, wanderte Parkets Blick zur Kaffeemaschine. Vielleicht sollte sie sich einen Kaffee schnorren. Doch auf der anderen Seite würde der Kaffee mit Gesprächen einhergehen, die sie zu vermeiden suchte. Davon abgesehen wartete zu Hause ihre Kaffeemaschine auf sie und vor allen Dingen ihr Kaffee, der sehr wahrscheinlich von weit höherer Qualität war als das hier verwendete Pulver. Also würde sie warten, bis sie daheim war. 5 Minuten später war die Wunde neu versorgt und mit einem neuen wasserfesten Pflaster bedeckt. Ich gebe Ihnen ein Ersatzpflaster mit, sagte Dr. Hess, und eine Salbe. Danke, Parkett nickte. Sonst noch etwas? Die Ärztin schüttelte den Kopf. Nein, von meiner Seite aus nicht. Gut. Damit zog sie sich den Pullover wieder über und bewegte vorsichtig die Schulter, um sicherzugehen, dass das Pflaster sie nicht behinderte. Dann wartete sie darauf, dass Dr. Hess ihr das versprochene Pflaster gab, auch wenn sie zu Hause eigentlich genügend hatte. Danke, meinte sie, als sie schließlich Pflaster und Salbe in der Hand hielt. Dann will ich sie gar nicht weiter stören. Die Ärztin nickte. Gute Besserung. Danke. Damit schritt sie zur Tür. Zwar sah der neue Arzt noch einmal auf, sagte jedoch nichts, und so verließ sie ohne ein weiteres Wort das Zimmer.